Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Das ist der Wochenspruch über die heutige Woche, die beginnt aus Psalm 33, Vers 12. Herzlich willkommen zum Gottesdienst auf der Tannenhöhe. Wir freuen uns, dass Sie, auch wenn jetzt gerade Sommerferien sind, doch so zahlreich gekommen sind. Und heute begrüßen wir auch Gäste. Herr Pfarrer Manz ist mit seiner Frau gekommen, um uns diese Woche als Gästeschwestern bei den Andachten zu unterstützen. Und wir freuen uns, dass ihr da seid und dass du uns heute den Gottesdienst hältst. Ehepaar Manns ist schon seit vielen Jahren mit unserem Werk und auch mit Schwestern befreundet. Ich glaube, das sind auch Verbindungen, Studienverbindungen da, gell? Ja, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir beten. Herr Jesus, heute ist dein Tag und wir danken dir, dass wir diesen Sonntag feiern dürfen und dass wir in so viel Frieden und Freiheit auch Gottesdienst feiern dürfen. Hab Dank für dieses Privileg und danke dafür, dass du uns heute dienen möchtest mit deinem Wort. Wir möchten dich so bitten, dass es in unseren Herzen Frucht bringt für die Ewigkeit. Vielen Dank dafür, dass wir dir auch Herrn Pfarrer Manns bringen dürfen und dich bitten dürfen, dass du ihn heute in unserer Mitte segnest und mit deinem Wort füllst, das er weitergibt. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Als Schriftlesung möchte ich Ihnen Worte aus Lukas 19 lesen, und zwar die Verse 41 bis 48. Jesus weint über Jerusalem, ist der erste Abschnitt überschrieben. Und als er Jesus näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir. Und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten und die vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn umzubringen. Doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich muss mit Medien arbeiten. Mir ist heute Morgen noch das ein und andere eingefallen und ich wollte jetzt nicht die Schwester noch belästigen, dass sie mir noch einen Ausdruck machen. Deshalb habe ich es am PC, aber wir werden das in irgendeiner Weise hinkriegen. Vielleicht zunächst noch zu meiner Person. Ich bin Pfarrer im Ruhestand seit 3,5 Jahren, war in der Württembergischen Landeskirche an verschiedenen Stellen unterwegs, im Unterland, die Ausbildung als Vikar, dann 9,5 Jahre auf der Schwäbischen Alb in Türkheim und Aufhausen, das ist oberhalb von Bad Überkingen, gehört zu Geislingen an der Steige, Dann waren wir 12 Jahre in Ostfildern-Kemnath und die letzten 11,5 Jahre in Neuenbürg im schönen Enztal. Und wie gesagt, seit 3,5 Jahren im Ruhestand. Und ich bin froh und dankbar, dass ich von vielen Aufgaben, die mir die Landeskirche zugeschustert hat, als Gemeindepfarrer befreit bin, denn Geschäftsführung war nie mein Ding. Ich habe mich auf jeden Sonntag gefreut, wenn ich Gottes Wort weitergeben konnte und mache das auch heute noch und versuche, meine Kräfte einzusetzen, wo es nur immer geht, nicht nur in Freizeithäusern wie diesem und auch im Allgäu, sondern wirklich auch in Bibelstunden in der näheren Umgebung, rund um Rotfelden, das ist in der Nähe von Nagold, und dann am Sonntag einfach auch dem Personalnotstand in unserem Nordschwarzwald auszuhelfen, denn da fehlt es hinten und vorne an Pfarrern. Und einen predigtfreien Sonntag im Monat genehmige ich mir dann doch, dass auch noch etwas Zeit bleibt zum selber Hören. Ja, ich freue mich, dass ich mit meiner Frau hier sein darf und diese Freizeitgruppe zu begleiten und auch mit dem Wort Gottes mich mit euch zusammen zu beschäftigen. Das wird noch spannend werden in dieser Woche. Zum persönlichen Umgang. Mit Vornamen heiße ich Helmut. Ich werde gerne geduzt und ich duze auch einfach jeden, der mir begegnet und werde dann sehen, wie er darauf reagiert. Ich möchte jetzt niemanden dazu zwingen, aber es macht die Sache doch wahrscheinlich sehr viel einfacher. Für diejenigen, die schon letztes Jahr da waren und uns da erlebt haben, nur ein kleines Update zu unserer Familie. An der Enkelfront hat sich bislang noch nichts geändert. Es sind immer noch 16. Bei den Kindern ist es eh abgeschlossen. 6 verheiratete Kinder, aber wir haben natürlich große Pfarrhäuser gehabt und die musste man füllen. Das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung, wie das Ganze dann auch funktioniert. Ja, es wurde vorher schon gesagt, mit Schwester Magdalene habe ich in Tübingen im Sommersemester 1978 das Studium begonnen. Das heißt, es sind heuer 45 Jahre, dass wir uns kennen. Auch eine schöne Zeit. Das 50. erleben wir vielleicht auch noch. Wir haben heute den 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und er hat ein ganz besonderes Thema und auch ein ganz besonderes Gepräge. Wir haben es vielleicht vorhin in der Schriftlesung schon in dieser Örtlichkeit, die da genannt worden ist, mitbekommen, dass Jesus am Rand von Jerusalem steht, über diese wunderschöne Stadt schaut und dann im tiefsten Herzen traurig wird und es heißt dort, er hat über diese Stadt geweint. Das Zentrum der Begegnung mit dem lebendigen Gott, der Tempel. Dort, wo nicht nur Gottesdienste gefeiert wurden, sondern dort, wo das Volk Gott opfern konnte. Und die Opfermöglichkeiten waren ganz vielfältige. Da waren Sühneopfer dabei, da waren Speiseopfer dabei, Dankopfer, Rauchopfer. Und dann diese Einmaligkeit des Brandopfers. Da kommen wir diese Woche noch drauf zu sprechen, was das für eine Bedeutung hatte. Und in diesem Tempel war die Begegnung mit dem lebendigen Gott einerseits vor dem Vorhang, der das Heiligste vom Allerheiligsten abgetrennt hat und natürlich auch hinter diesem Vorhang, wo der Priester einmal im Jahr am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, das Blut der Lämmer an die Stelle gespritzt hat, in der beim ersten Tempel die Bundeslade stand. Diese unmittelbare Begegnung und die Bundeslade, das weiß man vielleicht noch aus der Jungschar oder aus dem Kindergottesdienst oder Religionsunterricht, die enthielt ursprünglich die 2 Steintafeln, die Mose vom Berg Sinai herabgebracht hat, die Bundesschrift Gottes. 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, der sogenannte Israelsonntag. Und für diesen Sonntag haben wir heute einen Predigttext, der in unserer Predigttextreihe in den deutschsprachigen Kirchen neu aufgenommen wurde, aus dem 5. Buch Mose im Kapitel 4, die Verse 5 bis 20. Ich lese ab Vers 1, weil es eigentlich zusammengehört. Nun höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr getan hat, wieder den Baal Peor, denn alle, die vor dem Baal Peor, die dem Baal Peor folgten, hat der Herr dein Gott vertilgt unter euch. Aber ihr, die ihr dem Herrn eurem Gott anhinget, lebt alle heute noch. Jetzt kommt der eigentliche Abschnitt. Siehe, ich habe euch gelehrt, die Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist wie uns, der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote wie dieses Gesetz hat, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun, den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest auf dem Berge Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass sie meine Worte hören und so mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berg. Der Berg aber stand in Flammen bis an den Himmel hinein, und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, ihr saht aber keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündete euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zu derselben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. So hütet euch nun wohl, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berg Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, auf einem Tier, auf dem Lande oder Vögel unter dem Himmel, dem Gewürm auf Erden oder einem Fisch im Meer, unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf gen Himmel, dass du die Sonne sähest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dientest ihnen. Denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen unter allen Völkern, dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem glühenden Ofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr das Volk sein sollt, das ihm allein gehört, wie ihr es jetzt seid. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Freiheitsliebenden Menschen, zu denen sich wohl die allermeisten von uns zählen, mögen Bevormundungen überhaupt nicht. Ich weiß es selber, ich weiß es besser, ich kann es selber, ich brauche dich nicht. Das sagen schon 3-Jährige, 4-Jährige, wenn sie sich ablösen, wenn sie sich zutrauen, etwas selber zu können. Aber in ihrer Unbeholfenheit klappt es halt immer, nicht immer hundertprozentig. Aber das, was wir als Kinder so in der ersten Ablösephase von den Eltern ausprobieren, das begleitet uns in noch viel stärkerem Maße in der Pubertät, wo man dann wirklich alles abschüttelt und den Eltern deutlich macht, das habe ich als Vater erlebt, ich weiß nicht, ob es noch jemandem anderes auch so ging, dass die Kinder deutlich gemacht haben, ach Papa, du hast doch überhaupt keine Ahnung in meinem Alter, wie es einem da geht. Du bist doch gleich vom 12. ins 20. Lebensjahr gehupft. So kam das bei mir dann irgendwo an. Natürlich haben die Kinder recht. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, an meine Pubertätszeit, wie blöd ich da war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und die Kinder, die jetzt rebellieren bei ihren Eltern, die werden wohl diese Zeit auch mehr oder weniger vergessen. Es sei denn, da sind dann ganz gravierende Dinge passiert, die dann auch ein Menschenleben prägen. Da mag es dann vielleicht ein klein wenig anders aussehen. Aber in aller Regel ist Gott gnädig und barmherzig, dass er uns diese Experimentalphase dann doch auch vergessen lässt. Und doch kommt dann die Zeit, wo Gott sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und das Gleiche gilt für die Frau natürlich auch, und sie werden eine neue Einheit, eine neue Familie, eine neue Zukunft in dieser Welt gründen. Von Gott gut gemeint und in guter Ordnung, und doch von den Menschen oftmals falsch verstanden. Freiheit wird von vielen dahingehend interpretiert, ich kann tun und lassen, was ich will. Niemand hat mir Vorschriften zu machen. Und wenn man so die Nachbarschaftsstreitigkeiten anschaut, dann ist da klipp und klar geregelt, ich auf meinem Grundstück kann tun und lassen, was ich will. Es gibt ein paar Einschränkungen. Ich sollte da gerade keinen Müll sammeln oder sonst irgendwelche Dinge tun, die ungewünschte Tiere, so die etwas größeren mit einem langen Schwanz hinten raus, sondern ich bin frei. Niemand kann mich daran hindern. Aber die Grenze ist dort, wo die Grundstücksgrenze zum Nachbarn ist. Dort habe ich nichts verloren. Die 10 Gebote sind im Grunde genommen nichts anderes. Sie engen nicht ein, sondern sie geben Freiheit. Manchen ist dieser Bibelvers aus dem Psalmen bekannt, wo es heißt, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Wir Menschen sind es, die ihn eng machen. Nicht nur die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die große Sorge dafür trugen, dass die Menschen nicht an die Grenze der 10 Gebote stoßen, sondern einen gebührenden Abstand halten. So wie bei einem beschriebenen Papier, wo man außenrum einen schönen Rand lässt, oder bei einem Bild, wo es noch einen Rahmen gibt. Ja, rahmenlose Bilder haben auch ihren Reiz, aber die mit Rahmen gefallen mir besser, weil sie einfach noch einen Rand haben und uns zeigen, hier hört das Bild auf und dann gibt es noch einen Streifen und dann kommt das Nächste. Oder links und rechts nach dem Standstreifen auf der Autobahn gibt es immer noch einen schmalen Grünstreifen. Da kommt nicht gleich die Leitplanke. Das alles macht Sinn und das alles ist in einer guten Ordnung. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, wir sollten nicht schlecht über sie denken. Sie waren in ihrem Herzen wirklich fromme Leute und ihnen ging es darum, das Richtige zu tun. Nur sie sind oft übers Ziel hinausgeschossen. Aber das ist wahrscheinlich bei uns auch nicht viel anders. Und dann haben natürlich manche Leute diesen Abstand zwischen dem Rand der Grenze und zwischen dem Eigentlichen als zu groß empfunden und haben dagegen rebelliert. Ja, da hat man Verständnis dafür. Aber das Umgekehrte macht ja auch keinen Sinn. Ich habe es auf der Schwäbischen Alb erlebt und ich habe es jetzt im Schwarzwald erlebt, wenn im Frühjahr die Kühe auf die Weide getrieben wurden, dann waren sie eingefangen in einem Elektrozaun. Und was machen diese Kühe? Sie laufen außenrum. Immer schön dem Zaun entlang. Natürlich so nah, dass sie manchmal eine geputzt kriegen, da ist ja Strom drauf auf dem Zaun, und wissen dann, da sollte ich lieber etwas Abstand halten. Aber der Abstand war sehr gering. Immer außenrum, immer außenrum. Dass in der Mitte Gras war, haben die gar nicht bemerkt. Und das Allertollste war, hat sich eine Kuh hingekniet und hat den Kopf unterm Zaun durchgestreckt und hat auf der anderen Seite gefressen, weil dort das Gras natürlich viel, viel besser war. Sind wir Menschen nicht manchmal auch so? Diese 10 Freiheiten, die Gott seinem Volk gegeben hat und die bis heute gültig sind, sie haben ihre Grenzen dort, wo die Freiheit eines anderen Menschen beginnt. Und so wie die Kühe eine gewisse Zeit gebraucht haben, bis sie bemerkt haben, innen drin, im viel, viel größeren Feld, gibt es ja auch Gras. Und das schmeckt ja auch gut. Und irgendwann war das außerhalb uninteressant. Mose steht am Ende seines Wirkens. Dieses 5. Buch Mose ist noch einmal eine Zusammenfassung und beschreibt dann auch den Übergang zur Regierungszeit, will ich mal so sagen, zur Führerzeit von Josua. Und in diese Zeit hinein fällt diese letzte Anweisung, das ist wie so ein Vermächtnis, das Mose dem Volk mitgegeben hat. Und er beruft sich und beschränkt sich noch einmal auf diese 10 Worte, auf diese 10 Gebote. Wir können jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, aber so das eine und andere werden wir dann doch streifen. Aber wenn wir einen Gesamtblick, wie ihn Mose hier gibt, wahrnimmt, dann merken wir, wie Mose von der Wohltat dieser Gebote Gottes überzeugt war. Vollkommen überzeugt war. Und er ist nicht der Einzige. Das längste Kapitel in der Bibel, wer kennt es? Versteh es nicht? Psalm 119, 176 Verse, ein einziges Thema, die Gebote Gottes. 176 Verse lang, nur dieses eine einzige Thema, die Gebote Gottes, die Schönheit der Gebote Gottes. Heinrich Schütz hat diese 176 Verse vertont. In allen Abteilungen, die sind unterteilt in verschiedene Abschnitte mit jeweils Schwerpunkten. Und ich weiß nicht, ob er es selber war oder ob es ihm später zugeordnet wurde. Man nennt diese Vertonung den Schwanengesang. Und man will damit ausdrücken, es war das letzte große musikalische Werk von Heinrich Schütz. Großartig, ich höre das immer wieder gerne an. Die Gebote Gottes, sie sind keine Einengung, sondern sie ermöglichen uns einfach eine Ordnung, das heißt, sie schützen den anderen vor mir und sie schützen aber auch mich vor dem anderen. Es hat immer zwei Seiten, dass ich weiß, da ist mein Freiraum und da darf kein anderer einbrechen. Und zu diesem Freiraum, da gehört natürlich auch die Feier des Gottesdienstes. Und wir können dankbar sein, in einem Land zu leben, in dem der Sonntag noch einen gewissen Schutz hat und dieser Schutz tatsächlich dann auch für alle gilt, auch für die, die arbeiten sollen, arbeiten müssten. Und ich bin dankbar, dass die verkaufsoffenen Sonntage nun doch immer weiter eingeschränkt werden. Weil man merkt, die Leute, die hinterm Tresen stehen, die würden sich auch über einen freien Sonntag freuen und über das Schlendern durch die Straßen und durch die Marktplätze und müssen nun einfach arbeiten, damit andere eben dies tun können. Und das ist, ja, muss nicht sein. Die guten Gebote Gottes. Wenn wir sie halten, dann merken wir, was Gott in diese Gebote auch an Kraft und an Hilfe hineingelegt hat. Wir hatten es gestern Abend vom Sabbatgebot. Du sollst den Sabbattag heiligen. Und da wurden uns tolle Beispiele erzählt, ungeheuer beeindruckend. Und ich möchte da noch eins dazufügen, das ich selber erlebt habe. Auf der Schwäbischen Alb waren wir bekannt mit einer Familie. Die Bauersfrau war im Kirchengemeinderat. Die Kinder haben in der Jungschar mitgearbeitet. Und die waren Sonntag für Sonntag nicht nur im Gottesdienst, sondern am Sonntag hat die Arbeit geruht. Und wenn es noch so schönes Wetter war und am Montag war Regen angesagt, am Sonntag hat die Arbeit geruht. Und wenn ich dann so gelegentlich auf den Hof hinauskam und mit den Leuten geredet habe und gefragt habe, wie geht's euch, wie weit seid ihr in der Ernte, dann haben sie gesagt, oh, wir sind schon fertig. Die anderen waren noch mittendrin. Und dann war es in diesem kleinen Weiler üblich, dass jeder, der mit der Ernte fertig war, ohne zu fragen, auf das Feld des anderen gefahren ist und hat dem geholfen, dass der auch fertig wird. Und dann war unmittelbar neben diesem Hof ein anderer Bauernhof. Und wenn wir spät abends dann durch dieses kleine Örtchen gefahren sind und geschaut haben, wo brennt noch Licht, wo brennt kein Licht, bei denen, die den Sabbat, die den Sonntag gehalten haben, war es mittlerweile dunkel. Im Nachbargehöft hat man noch gearbeitet, oftmals bis nach Mitternacht. Man ist einfach nicht fertig geworden. Und die anderen Bauersleute, die haben gesagt, wenn wir am Sonntag ausruhen, dann haben wir so viel Schwung für den Beginn der neuen Woche, dass uns alles viel leichter von der Hand geht. Und wir sind dann irgendwann einfach mit unserer Arbeit und mit unserer Ernte fertig. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Und das Woche für Woche, Jahr für Jahr und immer die gleiche Erfahrung. Gott hilft uns. Gott steht zu seinem Wort. Und wir dürfen den Segen des Sabbats erleben. Zurück zu unserem Text. Mit zwei Menschen fing alles an. Gott hat nicht ein Volk bestehend aus weiß nicht wie viel, 100 oder 1000 Menschen, sich herausgenommen und hat dann gesagt, so, ihr gehört jetzt mir und ihr folgt mir und ihr hört auf mich und dann ist alles gut. Sondern hat mit zwei Menschen ganz neu angefangen. Und hat diese zwei Menschen einfach einen Weg geführt. Er hat nicht vorher gesagt, was jetzt daraus werden soll, sondern er hat zu Abraham und Sarah gesagt, ursprünglich hießen sie Abram und Sarai. Abram heißt erhabener Vater und Sarai heißt meine Fürstin. Später wurde daraus dann Abraham, Vater eines großen Volkes. Und die Sarai hat ihr Ende des I verloren. Sie war jetzt nicht nur die Fürstin für den Abram, sondern sie war Fürstin des ganzen Volkes, Mutter eines großen Volkes. Und zu denen hat Gott gesagt, ich werde euch das Land schon zeigen, in das ich euch führen will. Vielleicht wäre Abraham gar nicht gegangen, wenn er gewusst hätte, was da für ein Weg vor ihm liegt und was da alles auf ihn wartet. Aber als er gegangen ist, hat er gemerkt, nicht nur er wird gesegnet, wie es Gott ihm verheißen hat, sondern all die Menschen, die ihm begegnet sind, diese Gruppierungen, die an einzelnen Orten von diesem Land Kanaan bereits gelebt haben, die erfahren auch den Segen. Der Abraham hat sich nichts genommen von fremdem Gut, sondern er hat mit dem, was er hatte, im Tauschhandel oder im Geld, wie auch immer, er hat es immer gekauft. Er ist niemandem etwas schuldig geblieben. Und wenn ein Familienmitglied unterwegs gestorben ist, und das ist in dieser größer werdenden Familie irgendwann halt auch passiert, dann hat er diese Grabstelle gekauft, hat nicht die Toten irgendwo in der Steppe, in der Wüste, im fremden Land verscharrt, sondern hat dieses Stück gekauft und er wusste ganz genau, wo das ist und hat das seinen Kindern weitergegeben, in einer großen Weisheit und in einer großen Sorgfalt. Und dieser Segen, der ging hinunter bis nach Ägypten. Gott hat vorausgesehen, dass nach Ägypten eine Hungersnot kommen wird. Und auf eine für uns schwierig nachzuvollziehende Art und Weise hat Gott das eingefädelt, dass seine Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Natürlich, wenn man das anschaut, wie die mit dem Josef umgegangen sind, ja, auch was Josef innerhalb der Familie erzählt hat, das wurde selbst dem Vater und der Mutter zu viel. Die Geschichte mit den Sternen und dem Mond und dass ja, alle sich vor Josef verbeugen sollen, also da hat es beim Vater dann auch aufgehört. Und doch hat Gott diese Wege benutzt und hat den Josef durch diese Schule im Gefängnis geführt, dass er später einmal zum zweiten Mann im Staat wurde und dass durch seine Weisheit und durch sein von Gott gewolltes Handeln nicht nur das Volk der Ägypter, sondern auch sein eigenes Volk, seine eigene Familie, mittlerweile auf rund 70 Personen angewachsen, vor dem Hungerstod bewahrt wird. Und die Pharaonen, die zu der Zeit gelebt haben, die haben das gemerkt und gespürt und haben diesen Segen auch dem Abraham gedankt. Und dann heißt es aber in der Bibel, dann kamen Könige, dann kamen Pharaonen, die von alledem nichts mehr wussten. Und das Volk Israel war ein arbeitswilliges Volk im Gegensatz zu den Ägyptern. Deshalb haben die in Gosen, in diesem Landstrich, auch die Steine für die Bauwerke von ganz Ägypten gebrannt. Und irgendwann ist die Stimmung gekippt und dann wurde aus dem eigentlichen, wir machen was für euch und wir sind für euch zum Segen, schon durch unsere Väter, wurde plötzlich eine Sklaverei. Die Dinge passieren heute noch. Sie passieren im großen Sport. Da gibt es eine Organisation, die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften organisiert. Niemand ist mehr mit der Organisation zufrieden, aber keiner kann raus. Wer rausfällt, verliert nicht nur Bedeutung, er verliert auch Geld und so weiter und so fort. Das gilt im Rennsport genauso und das gilt bis hin in die Landwirtschaft. Hat man Genossenschaften gegründet, um gegen diese Einkaufsmacht der großen Supermärkte sich wehren zu können. Und mittlerweile geht es gar nicht mehr anders. Der Druck wird runtergegeben und die Genossenschaften geben diesen Druck weiter an die Bauern so lange, bis die ihn nicht mehr können. Das ist der moderne Sklavenhandel. Nichts Neues unter der Sonne. Und dann hatte Gott das Volk gehört und hat den Schlussstrich gezogen und hat das Volk befreit. Und was mit Abraham begonnen hat und sich über einen Zeitraum von rund 500 Jahren, 600 Jahren, 700 Jahren hingezogen hat, bis zum Auszug aus Ägypten, diese Segenslinie, die hat schließlich dazu geführt, dass Gott mit diesem Volk, mit diesem ganzen Volk einen Bund geschlossen hat. Wie gesagt, mit zwei Menschen fing es an und wurde über einen langen Zeitraum vorbereitet. Für uns ein langer Zeitraum. Mögen 600, mögen 700 Jahre gewesen sein. Bei Gott war es zwischen einem halben und einem Dreiviertel Tag. Gell? 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag. Also sprich, da war das alles kompakt und beieinander. Nur bei den Menschen kam das so an, als ob das so elendlang dauert. Ich vergleiche das immer gern mit Vereinsgründungen. Da macht man sich auch Gedanken über den Vereinszweck, über das Vereinsziel und so weiter. Wenn ich das recht sehe, dann ist in unserer Freitagsgruppe der Thomas nicht nur einmal vertreten, sondern dreimal. Also ihr könntet jetzt einen Thomas-Verein gründen. Und da müssen wir dann auch überlegen, was ist denn unser Vereinszweck? Das könnte dann zum Beispiel sein, wir ermutigen und stärken die Menschen, dass sie vor Jesus niederfallen und ihn anbeten. Und was ist das Vereinsziel, um bei dem Thomas in der Bibel zu bleiben, das könnte dann so beschrieben werden, dass wir alle Menschen einladen, nie mehr an Gott, nie mehr an Jesus Christus zu zweifeln, sondern felsenfest an ihn zu glauben. Und da braucht es noch einen Schriftführer, da braucht es noch einen Kassier, da braucht es noch dies und jenes und dann kann dieser Verein eingetragen werden. Und dann braucht es noch eine Gründungsurkunde, wo das alles draufsteht. Nichts anderes hat Gott gemacht, entschuldigt diesen etwas schwachen Vergleich. Aber die Gründungsurkunde sind diese 10 Gebote. Und nun hat bereits Mose entdeckt, was in diesen 10 Geboten steckt. Durch ihr werdet ihr weise und verständig. Und das nicht nur für euch. Durch ihr werdet ihr weise und verständig gelten bei allen Völkern. Dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Könnte das heute auch noch so sein? Wenn ich in die Nachrichtenlandschaft schaue, wenn ich die Zeitung aufschlage, dann wird das wirklich deutlich, dann springt es einem geradezu in die Augen, wo unser Volk in seiner Gottlosigkeit hinsteuert. Und wie es keine Grenze und kein Maß und kein Ziel mehr gibt. Und die Ziele sind alle nur für den jetzigen Tag. Ich will alles, und zwar sofort. Gibt es ein schönes Lied, höre ich mir immer mal wieder gern an, weil es die Situation unserer Zeit heute sehr, sehr treffend beschreibt. Und jetzt gerade dieses Drama auf dem K2, wo ein Bergsteiger abgestürzt ist, ihr habt es sicher in irgendeiner Weise mitbekommen, und hing über viel zu lange Zeit kopfüber in den Seilen und niemand hat ihm geholfen, bis er gestorben ist. Und jetzt kommen natürlich die Vorwürfe. Ich muss das nicht weiter ausführen, aber ist nicht so. Das kann bei uns auf der Straße passieren, dass irgendjemand irgendetwas geschieht und die Leute schauen zu und niemand hilft. Im Gegenteil, die Zuschauer kommen so nahe, dass sie sogar zur Behinderung werden. Aber helfen, eingreifen, die Tür aufmachen, um einem Verletzten herauszuhelfen, vielleicht sogar aus einem Auto, das gerade Feuer gefangen hat. Da könnte man ja sich die Kleidung schmutzig machen. Da könnte ja was weiß ich was. Auch uralte Geschichten, wir kennen dieses Gleichnis von Jesus vom barmherzigen Samariter. Es ist alles nichts Neues. Aber Mose hat diesen Traum noch nicht aufgegeben. Wenn ihr alle diese Ordnungen halten würdet, dann käme das als Ergebnis heraus. Die Menschen drumherum würden euch bewundern. Und das Volk Israel hatte doch alles, was dazu notwendig war. Es war von vornherein das Eigentum Gottes. Sie mussten sich also bei Gott nicht irgendwie beliebt machen oder sich andienen oder sich einschleimen, um es noch deutlicher zu machen, sondern sie gehörten bereits zu Gott. Sie waren sein Eigentum. Mir begegnen immer wieder Christen, es sind leider viel zu viele, die der Meinung sind, sie müssten sich nun irgendwie ganz besonders verhalten, damit sie Gott gefallen, damit Gott sie liebt, damit Gott sie annimmt. Und sie haben den Eindruck, wenn sie Gott nicht wirklich in jeder Sekunde hören, ich übertreibe jetzt etwas, wenn sie Gott nicht wirklich in jeder Sekunde hören oder am besten gleich spüren, dann stimmt etwas nicht mit ihrem Glauben und dann geraten sie in völlige Verzweiflung und wissen nicht aus noch ein. Und das geschieht leider viel zu oft. Kommt ein Kind tatsächlich auf den Gedanken, dass Mama und Papa fremde Leute sind und sie zuerst mal sich anstrengen müssen, dass sie von den Eltern geliebt werden? Ist nicht umgekehrt. Dass die Eltern ihre Kinder annehmen, dass sie sie lieben, in all ihrer Unterschiedlichkeit. Wir können die Kinder ja nicht erziehen, wir können sie auch nicht als Marionetten behandeln. Aber dass man sie annimmt, und dass man weiß, das ist mein Kind und dieses Kind liebe ich und dieses Kind versorge ich und dieses Kind schütze ich. An vielen Stellen merken das die Kinder ja. Sie kommen ja immer wieder zu den Eltern, wenn irgendwo etwas ist. Und es muss schon sehr, sehr viel Negatives passieren, dass Kinder sich von ihren Eltern trennen und sich verabschieden. Ja, später, wenn sie dann mal Richtung Selbstständigkeit gehen, dann mag das eine und andere Mal passieren. Und wenn sie dann richtig erwachsen sind, auch als Christen erwachsen sind und dann plötzlich klassifizieren und sagen, jetzt habe ich meinen Kinderkirchglauben abgelegt, was für ein schreckliches Wort. Ich bin dankbar, dass ich in einer gläubigen Familie aufgewachsen bin, in der der Glaube und das christliche Leben zum tagtäglichen Ablauf gehört hat, wie das Salz zur Suppe. Ich habe das bei den Großeltern gelernt, ich habe das bei den Verwandten gelernt, Tanten, Onkeln. Also zumindest auf der mütterlichen Seite, väterlichen Seite sah es anders aus. Und ich kann mich erinnern, mit der Begegnung mit der Tante Emma, heißt sie, lebt noch hoch in den 90ern. Wenn wir als Buben in der großen Pause, ihr Haus war direkt neben Gymnasium, wenn wir als Buben dorthin gegangen sind und da geschwind in der großen Pause das Gselsbrot geschmiert haben und sie saß da und hat gerade ihre sogenannte stille Zeit gemacht, dann hat sie das, was sie vorher leise gemacht hat, weil ja niemand da war, Das hat sie dann laut gemacht. Sie hat nicht unterbrochen, sondern hat laut aus der Bibel vorgelesen, hat laut gebetet. Ich habe mir später irgendwann mal gedacht, also ich hätte Pause gemacht und hätte gewartet, bis die Burschen wieder weg sind und hätte dann mit meiner stillen Zeit weitergemacht. Nein, ich bin da jetzt dran und ich lasse mich von euch jetzt nicht unterbrechen, sondern ihr nehmt teil an meinem Zwiegespräch mit Gott. Toll. Aufwachsen dürfen in einer solchen Familie, um zu erleben, um zu erkennen, Christsein ist nichts Schlechtes, das ist keine Krankheit, das ist nichts, wo man allergisch werden könnte, sondern es ist etwas Schönes. Wenn man den Kindern die Freiheit lässt, wenn man sie selber entdecken lässt, nicht nur an den Rändern gibt es Gras, sondern auch in der Mitte. Was ich beobachte, und das macht mich etwas traurig, bei Konfirmationen wird der Katechismus nicht mehr aufgesagt. Das finde ich jammer, jammer, schade. Ich bin Mitglied im Pfarrerinnen- und Pfarrergebetsbund und bei jeder Neuaufnahme von einer Kollegin, von einem Kollegen werden die Lebenslinien vorgelesen. Also in Anführungszeichen die 10 Gebote des Pfarrerinnen- und Pfarrergebetsbund, wo man dann auch eben sich bereit erklärt, für die Kirche und für die Politik und für die Menschen und für die Brüder und Schwestern zu beten und so weiter und so fort. Jedes Mal wird es vorgelesen. Das ist einfach wichtig. Und auch als der Tempel wieder aufgebaut wurde, kann man bei Nehemia nachlesen, da wurde alles, was man gefunden hat aus der alten Zeit, aus den 5 Büchern Mose, das wurde vorgelesen. Stellt euch vor, wir würden jetzt anfangen, alle 5 Bücher Mose vorlesen. Ja, und das Volk hat zugehört. Die sind nicht weggelaufen, sondern die wollten wissen, um was geht es denn hier? So haltet sie nun, tut sie. Ja, dazu muss man auffordern. Oder in Vers 9 und in Vers 15 heißt dann, hüte dich nur und bewahre deine Seele. Eigentlich müsste es heißen, bewahre dein Leben. Der Begriff Seele ist missverständlich. Die Dreiteilung, kleinen Schlenker nach außen, die Dreiteilung von Leib, Seele und Geist ist eine Erfindung der griechischen Philosophen vor 2500 Jahren. Wer da Näheres wissen will, Wikipedia, Begriff Seele eingeben und dann ganz runter. Und unten kommen dann die griechischen Philosophen mit ihrer Anschauung über die Seele. Und da merkt man, da passt nichts zusammen, da redet jeder von irgendwas anderem. Aber selbstverständlich haben wir diese Begriffe bei uns heute drin, Leib, Seele und Geist. Ja, der Apostel Paulus im Brief an die Philipper mit Augenzwinkern schreibt dort ganz am Schluss samt Leib, Seele und Geist, sodass die Griechen in ihrer Anschauung auch etwas haben. Die Bibel kennt das nicht. In der Bibel gibt es nur den ganzen Menschen, eine lebendige Seele. Wir haben mit dem Begriff Seele wieder etwas anderes zu verbinden. Behüte dein Leben, behüte dein ganzes Menschsein, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Ja, wie kann man das machen? Ich kann ja nicht jeden Morgen an all die Dinge denken. Ja, Mose zeigt es uns. Gib's deinen Kindern weiter. Erzähl's deinen Kindern weiter, erzähl's deinen Enkeln weiter. Dann wird's auch bei dir lebendig. Und bleibt lebendig und bleibt in der Erinnerung. Ich bin deshalb so dankbar, dass ich an vielen, vielen Gräbern stehen durfte und mit vielen, vielen Menschen Beerdigungen vorbereiten konnte, weil ich jedes Mal darüber nachdenken musste, wie sage ich den Menschen den Trost der Ewigkeit, wie sage ich den Menschen den Trost der Rettung? Und musste selber immer wieder nachdenken, Helmut, wie hältst du es denn? Freust du dich auf den Himmel? Oder klammerst du dich hier an alles, was es auf der Erde gibt und willst ja bloß nicht gehen? Möglichst lange leben, Gesundheitspillen schlucken und so weiter. Oder freust du dich auf die Begegnung mit Jesus? Ist dein Herz voller Sehnsucht nach dem Himmel? Nicht irgendwann, sondern wenn Gott es will, bist du bereit dann zu gehen, die Maschinen abschalten zu lassen, in der Patientenverfügung genau sagen, was ich will, was ich nicht will. Ich musste mich damit beschäftigen. War ein schöner Vorteil. Von dem zehre ich heute noch. Wenn man es den Kindern, den Enkeln weitergibt, davon darf man auch zehren. Haltet sie, tut sie, bewahrt sie, gebt sie weiter. Unterricht, Kinderkirche, Kinderstunde, Jungscha, toll, dass die Kinder hier so versorgt sind und betraut sind mit diesem Evangelium. Ja, und quer durch die ganze Bibel erkennen wir immer wieder den Aufruf zur Gemeinschaft mit Gott. Einschließlich des Aufrufs zur Freude in Gott. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, lesen wir bei Nehemia. Freut euch in dem Herrn, lesen wir bei Paulus. Und überall stehen die Gebote dahinter, die helfen, dass das gelingen kann. Und nun ganz zum Schluss, in diesem Abschnitt legt Mose Wert auf ein Gebot, nämlich auf das Bilder- oder Verbot. Das Bilderverbot, du sollst dir kein Bildnis machen, noch Gleichnis machen, noch sonst irgendetwas. 2. Mose 20, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich weiß nicht, warum Martin Luther dieses Gebot hat ausfallen lassen. Nein, nicht ausfallen. Er hat so stillschweigend unter das erste Gebot mitgenommen. Wir sind ja hier in Baden. Und in Baden gilt nicht der lutherische Katechismus, sondern der Heidelberger Katechismus. Und der hat dieses zweite Gebot noch drin und hat sich eben dann erspart, was Martin Luther tun musste, nämlich das 10. Gebot auseinanderreißen in 2 Gebote. Sollst dir kein Bildnis machen. Hat Gott schon an die heutige Zeit gedacht, wo alles nur noch auf Bilder fixiert ist? Ich meine jetzt nicht die Ausmalungen in den Kirchen, die sogenannte Biblia Pauperum, die Bibel der Armen, der Menschen, die nicht lesen konnten und dann anhand von diesen Glasfenstern, anhand von diesen Wandmalereien sich die biblische Geschichte erschließen. Sondern ich denke an das, was heute fixiert ist auf das Bild. Im großen Bildschirme, und auch im Kleinen. Man braucht gar keinen großen Bildschirm mehr. Man hat das kleine Smartphone bei sich und kann dort alle Bilder anschauen mit allem drum und dran. Und die Technik, ja, man kann dabei wirklich erschrecken, ist mittlerweile so weit, dass Bilder derart manipuliert werden, dass ein normaler Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt echt oder ist das gefälscht. Darin steckt eine große Gefahr und auch die Experten kriegen da zunehmend Schwierigkeiten. Hat Gott an diese Situation bereits gedacht? Ich glaube schon. Aber er fängt bei sich an. Ich zeige mich euch nicht als Vater im Bild, als Gestalt. In seinem Sohn Jesus Christus hat er sich gezeigt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das war es dann aber auch schon. Mit allem anderen müssen wir warten. Und doch machen sich Menschen Gedanken, wie sieht Gott aus? Kinder in der Schule fragen danach, wie sieht Gott aus? Ja, in der 4. Klasse war das spannend, wenn wir aus den Osterferien zurückkamen und dann kam es, ja, ich weiß, wie Jesus aussieht. Und dann, ja, wie sieht er denn aus? Ja, der hat einen Mittelscheitel, schwarze Haare, die hängen links und rechts runter und er hat einen Bart. Und dann kommt der Nächste und sagt, stimmt gar nicht, der hat blonde Haare und die sind gelockt. Was haben Sie gesehen? Schauspieler, die in den Jesus-Filmen Jesus verkörpert haben. Und da fängt es dann schon an. Die reformierte Kirche in der Schweiz, ich glaube auch im Elsass, hat die Konsequenz daraus gezogen, sie hängt in den Kirchen nur noch Kreuze auf, ohne Figur. Nur in den lutherischen Kirchen haben wir diese Figuren, die Jesus darstellen sollen. Ganz bewusst warnt Mose vor diesen Bildern. Und er sagt, das, was an Sterne und an Mond und so weiter alles angebeten werden soll, und jetzt kommt ein Satz, und der finde ich sehr genüsslich, das habe ich den anderen Völkern gegeben. Und wir holen das alles wieder zurück. Diese Sterndeuterei, diese Wahrsagerei mit den Sternbildern und mit der Geburtssekunde und was weiß ich was alles. Das kommt alles aus den anderen Völkern und wir holen es wieder herein, weil es die Menschen nicht aushalten. Sie haben Gott verloren oder nie in ihr Leben gelassen und dieses Vakuum muss nun mit etwas ausgefüllt werden, was ebenfalls wieder außerhalb von uns Menschen ist. Und dann holt man diese ganzen Bilder wieder zurück und lässt sie sich gut bezahlen. Ja, wer das Geld dafür übrig hat, selber schuld. Mit den Bildern fängt es an, weil die Bilder fixieren unsere Gedanken auf eine ganz konkrete Darstellung. Und sie lassen oftmals keinen Raum mehr darüber hinaus. Und das ist der Grund dafür, dass Mose sagt, hütet euch, bewahrt eure Seele, schaut auf das Notwendige, auf das Richtige, auf das, was trägt. Und das sind diese Gebote Gottes, die er uns als Bundesschluss gegeben hat. Amen. Lass uns beten, wir erheben uns dazu. Lieber Herr, du treuer Gott, hab Dank, dass du uns Menschen das Leben geschenkt hast und alle Sinne, die dazugehören. Hab Dank, dass du uns offene Augen geschenkt hast und ein offenes Ohr, dass wir von dir sehen in deiner Schöpfung, dass wir hören von deinem Wort, von deiner Liebe, von deiner Gnade, aber auch von deinem heiligen Willen. Hab Dank für die Gebote, die uns eine wertvolle und verlässliche Orientierung sind, dass wir sie nicht falsch verstehen, dass wir sie als Hilfe, als Geländer für unser Leben erkennen, dass wir darin die Freiheit entdecken, die du uns schenkst, für die Möglichkeiten unserer Entfaltung, dass wir unsere Gaben sehen, die wir einbringen dürfen, so wie du sie uns geschenkt hast. Hab Dank für dein Volk Israel. Hab Dank für deine Wegführung dieses Volkes bis zum heutigen Tag, dass wir daran erkennen können, wie du dieses Volk schützt vor den Angriffen der anderen, wie du dieses Volk segnest, dass von diesem Volk bis heute Segen ausgeht durch alle Technologie und alles, was sie haben. Herr, hüte und bewahre du dieses Volk, dass sie dich ganz neu entdecken, dass sie dich ganz neu kennenlernen, dass sie dir nachfolgen, dass sie dich lieben lernen, dass sie Jesus lieben lernen. Darum beten wir und darum bitten wir dich. Hab Dank für alles, was du uns schenkst, auch an Vergebung. Hab Dank, dass du uns Freiheit schenkst von unserer Schuld, Freiheit von der Angst, von dem, was auf uns zukommt. Dass wir dir vertrauen dürfen, uns ganz dir unterstellen dürfen. Das bitten wir für diesen Sonntag. Und lass uns das als Übungsfeld für die neue Woche sein, wo wir die Wahrheit deines Wortes ganz neu entdecken dürfen. Halte deine segnende, bewahrende Hände auch über dieses Haus, über die Schwestern und über alle, die hier mitarbeiten und so wohltun. Lob und Dank sei dir für deine große Barmherzigkeit. Wir bitten dich für unsere Regierung. Wir bitten dich für unsere Welt. Herr, gib du ihr den Frieden, den sie sich nicht selbst geben kann. Amen. Wir beten mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, wir möchten Sie gerne einladen für heute Abend. 19 Uhr, da kommt Philipp Rüsch zu uns, ein junger Familienvater, der bei Transworld Radio arbeitet und er berichtet aus der weltweiten Arbeit von Transworld Radio. Also da gehört ja auch der ERF dazu, zu dieser Radioarbeit. Und dann laden wir Sie wieder herzlich ein zum Gottesdienst nächste Woche, zur selben Uhrzeit, 9.45 Uhr. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen.
und geht hin im Frieden und unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.